Guten Morgen. Soweit so gut. Ja, winke, winke. Bis in die hinterste Reihe, wunderbar. Ich kriege noch eine Flipchart hier. Dann habe ich ein bisschen mehr Spielraum. Ja, vielleicht dahin, das ist gut. Dankeschön. Schön wieder hier zu sein. Wer mag sich noch erinnern, als ich das letzte Mal hier war? Mal so Hand hoch. Ja, zwei, drei. Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war ungefähr 2,5 Jahre her, müsste das sein. Ja. Das war genau, war voll in der, in 21, nee, 20 war das, glaube ich, so voll im Corona-Gedöns drin. Deswegen schön, heute wieder hier zu sein, wieder einmal. Und wir möchten gleich einsteigen, oder vielleicht zuerst zwei, drei Worte zu mir und zu meiner Familie. Wir sind Schweizer. Also, was ihr mich hier sprechen hört, ist nicht Schweizerdeutsch. Das ist mein Versuch, Hochdeutsch zu sprechen. Okay? Einfach, dass ihr das einordnen könnt. Manchmal gehen die Leute noch an und sagen, ich habe Schweizerdeutsch verstanden, wow, cool und so. Ja, nicht ganz. Meine Frau Conny und ich, wir haben unsere eigene Organisation in der Schweiz, eine kleine, feine Organisation, da sind wir unterwegs mit Pastoren und Gemeindeleitungen und schauen uns gemeinsam das Leben von Jesus an, schauen, wie hat Jesus Jünger gemacht, die wieder Jünger machen können, ganz praktisch, und schauen dabei das Leben von Jesus chronologisch an. Was hat er eigentlich der Reihe nach gemacht, damit diese Bewegung entstanden ist, die wir heute Christentum nennen, also die 2000 Jahre noch später existiert. Und wir schauen halt dahin und sagen, okay, irgendwas muss dieser Mann Jesus ja richtig gemacht haben. Ja, also ich kenne keine oder sehr wenige Bewegungen, die 2000 Jahre später noch existieren und vor allem weltweit existieren. Es gibt zwei, drei auch ebenfalls religiöse Ansichten, Ideologien, sage ich mal so, die gibt's weltweit ebenfalls. Aber Jesus hat da was gemacht, das überlebt hat, nochmals 2000 Jahre bis heute. Und wir schauen uns an, okay, wie hat er das gemacht? Also, da können wir ja von Jesus lernen. Wir sagen ja immer, wir möchten so wie Jesus und mehr von Jesus. Deswegen sagen wir, okay, gehen wir hinein in die Evangelien und schauen, wie hat es Jesus gemacht. Und primär machen wir das mit Leitern, mit Gemeindeleitungen, um zu lernen, wie können wir eine Gemeinschaft sein, die diesen Spuren von Jesus folgt, die in dem gleichen Mindset wie Jesus unterwegs ist, mit der gleichen Berufung, mit dem gleichen Sendungsbewusstsein und so weiter. Deswegen lesen wir jetzt einen Bibeltext gemeinsam und wir werden den uns anschauen. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt das hier lesen, Johannes 1, 35 bis 46. Wenn du es nicht lesen kannst, weil es doch zu klein ist, dann hast du vielleicht ein Smartphone dabei oder so eine, kennt ihr noch? Ausgedruckt gibt es das, kann man lesen. Ein Buch, vielleicht hast du eine Bibel dabei, dann schlägst du da einfach den Text auf, damit du mitlesen kannst. Am nächsten Tag stand Johannes an der gleichen Stelle und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Als Jesus vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief aus, seht, dies ist das Lamm Gottes. Die zwei Jünger hörten das und gingen Jesus nach. Jesus schaute sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was wollt ihr? Fragte er sie. Sie antworteten, Rabbi, was heißt Meister, wo wohnst du? Kommt und seht, sagte er. Es war etwa 4 Uhr nachmittags, als sie mit ihm dorthin gingen und sie blieben für den Rest des Tages dort. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm, wir haben den Messias, den Christus, gefunden. Da. Dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, doch in Zukunft wirst du Kephas genannt werden. Kephas, hebräisch, heißt auf Deutsch Fels, heißt auf Griechisch Petrus. Am nächsten Tag beschloss Jesus, nach Galiläa aufzubrechen. Unterwegs begegnete er Philippus und sagte zu ihm, komm mit und folge mir nach. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus der Stadt Bethsaida. Philippus traf Nathanael und erzählte ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Aus Nazareth, rief Nathanael aus. Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Komm und sieh, sagte Philippus. Mal bis dahin. Das Johannesevangelium geht dann noch viel weiter und die Geschichte geht weiter, aber schauen wir uns diesen Teil an. Wo befinden wir uns zeitlich? Wo bewegen wir uns? Jesus ist da, irgendwie am nächsten Tag, also ich gehe nochmal hier zurück, hier steht, am nächsten Tag stand Johannes an der gleichen Stelle und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Wer ist da genau? Wer? Was geschieht da? Vielleicht kurz zur Location, damit wir sehen, wo das ist. Ich habe hier eine Karte vorbereitet und ihr seht, ich glaube, ich habe hier keinen Laserpointer. Vielleicht? Nee, das war Stopp. Muss nochmal starten. Doch, es hat einen. Ah, hier. Ja? Okay. Diese Region im Moment vielleicht ein bisschen bekannter für die einen oder anderen, weil in den Medien sehen wir das immer wieder. Israel. Hier hätten wir dann Jerusalem, hier im Zentrum. Da ist Jericho, da oben ist Galiläa, Nazareth, wo Jesus herkam. Hier haben wir das ganze Thema der Gazastreifen, der hier in dieser Region ist. Und wo geschieht jetzt das? Wir lesen erst später, wo das stattfindet, weil es steht gar nicht in diesem Text, den wir gelesen haben. Da steht nur an gleicher Stelle. Welches ist die gleiche Stelle? Es ist hier in Bethanien gegenüber von Jericho, steht ein bisschen später im Text, wo Jesus oder wo Johannes, der Täufer, taufte und sich auch Jesus taufen ließ. Jesus ließ sich taufen, ging dann 40 Tage in die Wüste. Ja, also das war der Beginn seines Auftretens. Vorher war er einfach, nimmt man schwer an, in Nazareth, in dieser Umgebung, hat er gearbeitet, hat vielleicht Business gehabt. Er kommt hier hin, wo Johannes am Jordan, also hier ist der Jordan, ja, wo Johannes hier tauft. Jesus hat sich taufen lassen, ging 40 Tage in die Wüste, kommt dann zurück, und ist wieder da, wo diese Taufen von Johannes stattfindet. Und jetzt ist genau dieser Moment. Und meine Frage ist jetzt, und da müsst ihr mir ein bisschen helfen, wir werden jetzt das gemeinsam erarbeiten. Ich nehme den ein bisschen schräg, dass wir da nicht... So, also die erste Person, die hier auftaucht in diesem Text, ist wer? Könnt ihr mir da helfen? Der Johannes, okay? Wir haben Johannes. Gut, welches ist die nächste Person, die in diesem Text auftaucht? Simon. Simon, Andreas, okay. Wo Andreas? Wie kommen wir auf Andreas? Okay. Und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Ja, und dann haben wir später gelesen, einer steht da unten, ja? Nee, nicht da unten. Sorry. Da. Zwei seiner Jünger gingen Jesus nach. Und dann, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren. Okay, also wir haben Andreas. Andreas ist ein Jünger von Johannes dem Täufer. DT, okay? Also das steht da. Mit zwei seine Jünger waren bei ihm. Johannes hatte auch Jünger. Ja, also Andreas ist ein Jünger von Johannes in diesem Moment. Und dann gibt es noch eine zweite Person, weil das waren ja zwei Personen. Da steht nicht, wer dir ist. Diesen Namen kennen wir nicht. Wir nehmen an, es ist Johannes, der das Evangelium geschrieben hat. Weil der beschreibt sich selbst eigentlich nie in seinem eigenen Text. Und da er scheint doch viel zu wissen, was da abgeht. Also die Chance ist groß, dass Johannes selbst es war. Das ist einfach ein zweiter, einer seiner Jünger. Und jetzt sind die da unterwegs und was geschieht? Jesus geht vorbei. Also die nächste Person, die auftaucht, ist Jesus in diesem Bild. Ich nehme den mal so hier hin. Haben wir Jesus. Also Johannes der Täufer und jetzt taucht Jesus auf. Was macht Johannes? Johannes hat diese 40 Tage lang, wo Jesus nicht da war, hat er weiter getauft. Und hat den Menschen jetzt erzählt, es ist dieser Messias, der kommt. Also hat er schon vorher erzählt, der Messias wird kommen, bereitet euch vor, kehrt um. Und da er jetzt Jesus getauft hat, weist er auf Jesus hin und sagt, dieser ist es. Und Jesus geht vorbei, lesen wir da, und dann ist einfach so, Johannes ruft, oder ruft, er sagt zu seinen zwei Jungs, das ist er, da, er geht hin, da läuft er doch. Ja? Und sagt, das ist das Lamm Gottes, das ist der Mann, von dem ich gesprochen habe. Er spricht vorher immer über das Lamm Gottes. Und diese zwei Jünger, die gehen irgendwie mit Jesus mit. Die Frage ist jetzt, was genau tun sie? Was tun die Jünger? Sie latschen ihm nach. Ja? Da steht, die zwei Jünger hörten das und gingen Jesus nach. Okay, also die gingen Jesus nach, weil Jesus ging ja vorüber. Wenn sie ihm nicht nachgegangen wären, wäre er irgendwo in der Masse vielleicht verschwunden. Okay? Also sie sagen, boah, ich möchte ihn natürlich kennenlernen, weil Johannes schwärmt ja so von ihm. Also sie gehen diesem Jesus nach und sie stellen die Frage der Fragen. Die eine größte Frage, die du stellen kannst, die wichtigste. Wo wohnst du? Wo ist dein Haus? Wo ist dein Zelt? Wir wissen, dass Jesus nicht, gehe nochmals kurz auf die Karte, ja, sorry. Wir wissen, dass Jesus nicht hier gewohnt hat, sondern hat hier in Nazareth gewohnt. Also alle, oder die meisten Jünger, die da waren, die haben nicht da gewohnt, wo die Taufe stattfand, wo getauft wurde, sondern die wohnten irgendwo im Land. Aber du bliebst da, es ist wie so ein Camp irgendwie. Keine Ahnung, wenn ihr in München oder hier in Eichach hier ein Camp habt, da kommen die Leute hin, die wohnen in den Hotels für ein paar Tage und dann gehen sie wieder nach Hause. So ähnlich können wir uns das vorstellen. Und deswegen fragen sie, wo wohnst du? Wo ist dein Zelt? Wo ist deine Feuerstelle? Bei wem bist du untergekommen? Wo ist dein Host? Wo ist dein Hotel? Und Jesus sagt, ganz einfach, kommt und seht. Kommt mit. Er lädt sie ein, mitzukommen. Und sie gehen anscheinend dahin, und es war nachmittags um 4 Uhr, lesen wir, und sie blieben den ganzen Tag mit ihm, das heißt, sie blieben sicher bis zur Abendstunde, also bis 6 oder 7 Uhr, bis der Tag vorbei war. Verbrachen sie ein paar Stunden mit ihm, haben geredet, wahrscheinlich haben sie gemeinsam Abend gegessen, das steht nicht, aber sie verbrachten Zeit miteinander. Also, was jetzt geschieht, dieser Andreas und der andere Jünger, die gehen jetzt mit Jesus. Die werden noch nicht so wirklich Jünger von Jesus in diesem Moment, aber sie sagen mindestens mal, okay, wir gehen mit diesem Jesus mit. Ja, also sie hängen sich eigentlich Jesus an. Was geschieht als nächstes? Ich springe da kurz rüber. Okay, ja, das ist da die Taufstelle, sieht heute so aus. Damals war das viel größer, viel breiter, der Jordan, wo da getauft wurde. Nur ganz kurz, ich habe das übersprungen. Ja. Da dieser Ort, Bethanien gegenüber Jericho, ist eigentlich aus der Geschichte bekannt für zwei große Ereignisse, mindestens zwei. Das eine habe ich hier aufgeschrieben, ja, da wo Elia gen Himmel fuhr, im Wirbelsturm, das ist dieser Ort, das geschah da, gegenüber Jericho, auf der anderen Seite des Jordans. Das war einige hundert Jahre vorher. Und nochmals früher ist das der Ort, wo das Volk durch den Jordan zog, um dann die Landnahme zu starten, ein kriegerischer Akt, diese Region einzunehmen. Das ist die gleiche Stelle, wo Jesus dann auch getauft wurde und wo Johannes der Täufer getauft hat. Ja, also auch für die Juden damals eine markante Stelle, eine wichtige Stelle, eine prophetische Stelle, eine verheißungsvolle Stelle. Sehr schade, dass wir immer bei der richtigen Folie sind. Dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Okay, was geschieht jetzt? Wir haben den Simon und den zweiten Jünger, Johannes, die sind bei Jesus, die verbringen die Zeit mit ihm. Und jetzt steht das nächste, was Andreas tut, ist, er geht seinen Bruder holen. Da steht so schön geschrieben im Text, nee, nicht in diesem Text, da steht, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden. In dem Moment, wo dieses Evangelium geschrieben wurde, kannte jeder Andreas und jeder kannte auch Simon Petrus. Deswegen macht er hier diese Referenz natürlich, ja, und sagt, dieser Andreas ist der von Simon, ja, der Petrus, der kannte jeder. Wie wenn ich heute sage, das ist der Bruder vom Jörg. Jörg kennt jeder. Also man weiß, wer das ist. Deswegen wird hier Referenz auf Simon Petrus genommen, dass jeder weiß, welcher Andreas gemeint ist. Und das steht sofort, sucht er seinen Bruder Simon auf und erzählt ihm, wir haben den Messias gefunden. Das impliziert, sie haben den Messias gesucht. Sie haben ihn erwartet. Deswegen waren sie bei Johannes. Weil Johannes hat von diesem Messias gepredigt. Kehrt um, er kommt. Und jetzt ist er da. Und Andreas sagt, wir haben ihn gefunden. Und er geht hin und holt Simon. Wie stehen die im Verhältnis nochmal? Das sind Brüder. Also die haben sich gekannt. Seit einigen Jahren. Ja, das sind Brüder. Okay, natürlich, wir kennen die Geschichte. Andreas nimmt Simon mit zu Jesus. Die lernen sich kennen, die verbringen Zeit. Der einzige Satz, den wir hier haben, ist, dass er sagt, in Zukunft werde ich dich Kephas nennen oder du wirst Kephas genannt werden. Gibt ihm einen neuen Namen. Er weiß allerdings, dass er der Sohn des Johannes ist. Ist aus meiner Sicht offensichtlich, weil er hatte den Andreas kennengelernt und die haben höchstwahrscheinlich darüber gesprochen. Wie heißt du? Wessen Sohn bist du? Woher kommst du? Und so weiter. Also ist natürlich auch klar, wenn jetzt Petrus auf der Bildfläche erscheint, oder Simon, dann weiß Jesus, ja, das ist ja, du hast denselben Papa wie Andreas. Ja, also bist der Sohn von nochmal einem anderen Johannes. Da gab es zwei, drei von den Jungs, die Johannes hießen. War ein gängiger Name. Jetzt vergeht die Nacht und wir haben den nächsten Tag. Wir wissen nicht, wo sie übernachtet haben, ob Johannes Andreas und Simon, wo genau die übernachtet haben, das steht nicht. Aber am nächsten Tag beschließt Jesus, wieder zurück nach Galiläa zu gehen. Ja, wieso muss jetzt der zurück nach Galiläa? Können wir fragen. Ja, eigentlich offensichtlich, er wohnt ja in Nazareth. Und das ist die Region Galiläa. Also Jesus sagt hier, lass uns nach Hause gehen. Ich gehe wieder nach Hause, weil zu Hause wartet meine Mama. Oder zu Hause wartet mein Business oder was auch immer. Und er sagt, lass uns zurückgehen. Jetzt sind sie unterwegs und da begegnet er einem nächsten Mann. Wem begegnet er? Einem Mann, der nennt sich Philippus. Jesus begegnet Philippus. Jetzt denken wir, ja, der geht jetzt einfach auf diesen Philippus zu, sagt zu ihm, komm und folge mir nach. Die Frage ist jetzt, wie steht denn Philippus im Verhältnis zu dieser Gruppe bis jetzt? Und wir lesen das schön im nächsten Satz. In diesem Satz. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus der Stadt Bethsaida. Gar nicht so komplex und kompliziert. Die Jungs kannten sich. Die kamen vom selben Kaff, oben im Norden. Die waren höchstwahrscheinlich gemeinsam da, wo getauft wurde. Da ist ein Beziehungsverhältnis. Wir lesen da nicht, wie Philippus reagiert. Wir wissen einfach, Philippus geht mit. Wir können uns das so vorstellen, dass Jesus sagt, lass uns nach Hause gehen. Andreas und Petrus sagen, ja, wir gehen mit, lass uns gemeinsam gehen. Als sie aufbrechen, begegnen sie dem Philippus und Philippus sagt zu Jesus, komm auch mit, folge mir nach, komm mit uns mit, wir gehen nach Hause. Und Philippus sagt, ja, natürlich, ich will auch nach Hause und geht mit. Gleichzeitig noch die Erwartung, das ist der Messias. Natürlich gehe ich mit dem mit. Ich möchte den kennenlernen. Ich möchte den näher kennenlernen. Und sie gehen gemeinsam mit. Dann steht ganz salopp, Philippus traf die nächste Person, Nathanael. Jetzt bringt Philippus den Nathanael mit ins Spiel. Der scheint auch da gewesen zu sein. Irgendwo unterwegs begegnen sie dem, höchstwahrscheinlich eher schon beim Aufbruch und nicht einen Tag später, sondern noch am gleichen Tag. Und er sagt zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Moses und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn der Sohn von Josef aus Nazareth. Und Nathanael ist eher skeptisch und sagt, Messias bin ich dabei, ja, aber dass der aus Nazareth kommen soll, eher nicht. Die Chance ist klein, ja, so. Aus seiner Sicht. Dann hat Jesus, und das steht es hier nicht, eine Begegnung. Philippus sagt einfach, komm und sieh. Komm und lernen kennen. Ich habe auch nicht erwartet, dass er aus Nazareth kommt. Aber er ist es, ja. Komm und sieh. Komm damit hinein. Und wir haben hier jetzt eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam unterwegs sind. Und das sind die ersten Nachfolger von Jesus. Es sind die ersten Menschen, von denen wir lesen, als Jesus nach seiner Taufe öffentlich auftrat. Also so öffentlich war das ja nicht. Er hat keine Predigt gemacht, er hat keinen großen Event organisiert. Er hat sich mit Leuten connected. Er ist auf Leute sind auf ihn zugekommen. Und wenn wir schauen, haben die alle eine Beziehung. Die haben bereits eine Beziehung miteinander. Also es ist eine bestehende Gruppe. Die kommen aus demselben Ort. Die kennen sich. Also Jesus hat nicht einfach random irgendwie gesagt, oh, dich kick ich raus und dich möchte ich haben. Und du bist ein Nachfolger. Und der Vater hat mir gesagt, du sollst mir auch nachfolgen. Sondern das ist Beziehungsarbeit, die er hier leistet. Ich lerne den einen kennen, der zeigt mir den Bruder, der ist sein Freund, sein Netzwerk, seine Familie, sein Zuhause. Einfach da, wo er Beziehungen hat. Und gemeinsam gehen sie in den Norden. Und das Nächste, was sie tun, sie gehen gemeinsam eine Hochzeit. Eine Hochzeit, die höchstwahrscheinlich irgendwie mit dem familiären Umfeld von Jesus zu tun hatte. Da wird dann Wasser zu Wein und so weiter. Ja, die Geschichte für die einen vielleicht auch bekannt. Also Jesus lädt sie mit ein in sein persönliches Umfeld, wo er drin ist. Hier lernt er diese Gruppe kennen. Und da ist noch keine Berufung zur Nachfolge in dem Sinn, bekehre dich, kehre um, werde ein Nachfolger von mir, werde ein Jünger, lerne von mir, wie man was auch immer macht. Sondern da ist einfach Freundschaftsaufbau und das Wording, das wir hier lesen, ist komm und sieh. Jesus sagt zu dem, komm und sieh. Er sagt zu dem, komm und sieh selbst. Und dieser sagt zu dem, komm und sieh. Also dieses einfache Komm und sieh ist ein Grundprinzip von Jesus. Wie er Beziehungen aufbaut und wie er mit Menschen in Kontakt kommt und sie in die Gegenwart Gottes bringt, in seine Gegenwart. Und die ersten Jünger haben das schon übernommen. Weil es ist so einfach. Es ist nichts Komplexes, es ist kein Evangelium, es ist keine Predigt über vier Punkte und über Sünde und die Welt geht unter, turn or burn, keine Ahnung, was auch immer in unseren Köpfen drin ist. Komm und sieh und schau, wie meine Beziehung mit dem Vater aussieht. Komm und sieh, wer ich bin. Sie machen sich gemeinsam auf und gehen nach Norden. Jetzt überspringe ich hier kurz. Komm und sieh, das möchte ich ein. Was heißt komm und sieh heute? Bei Jesus war es ja relativ einfach, das ist so ganz praktisch. Komm und sieh, wo ich wohne. Komm und sieh, wohin ich gehe. Komm einfach mit. Wenn wir das übertragen ins heutige Deutsch, in unser 21. Jahrhundert, ist komm und sieh ja nicht ganz so einfach. Und ich habe das hier mal ein bisschen sich gegenübergestellt. Komm und sieh könnte heißen, wer ist Gott für mich? Also wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dass ich ihnen zeige, wer ist Gott für mich und nicht primär, was sagt die Kirche, wer Gott ist. Ja, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die keine Beziehung mit Jesus haben, die Gott nicht so kennen, noch nicht so erlebt haben wie ich, dass ich sage, schau, ich zeige dir in meinem Leben, wer Gott für mich ist, wie ich ihn erlebe. Das ist eine persönliche Sache, das ist sehr individuell vielleicht auch, das ist unterschiedlich gelagert. Das ist was anderes, als wenn ich sage, komm in meine Kirche, weil in der Kirche erklärt dir jemand, wer Gott ist. Ja, das ist manchmal so ein bisschen das Mindset von uns Christen. Sagen wir, Leute, kommt in die Kirche rein, dann wird irgendwas hoffentlich Übernatürliches geschehen und dann weißt du auch, wer Gott ist. Und natürlich geschieht das auch. Aber komm und sieh, so wie es Jesus gemacht hat, heißt, ich gehe auf meine Nächsten zu und sage, schau mal, so erlebe ich Gott. Und das ist gleich der zweite Punkt. Erlebe Gott mit mir, kann auch komm und sieh sein. versus erlebe eine Kirchenaktivität. In der Hoffnung, dass wenn du in diese Kirchenaktivität kommst, dass du dann schon erkennst, wer Gott ist. Ein bisschen mehr dieses erlebe Gott mit mir. Und wir haben dieses schöne Zeugnis gehört von dir vorhin. Wir können das. Wir können für Menschen beten. Wir beten um Heilung in diesem Falle. Und Gott greift ein. Was denkt ihr, wenn wir beginnen zu beten für unsere Freunde, die Gott nicht kennen? Und sie so ein Erlebnis haben. Unsere Freunde, die Gott nicht kennen, sagen, mein Rücken ist wieder gut. Er ist besser. Ich brauche keine Medikamente mehr. Lass uns unsere Freunde Gott erleben. Das ist komm und sieh zu leben. Da brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Mut. Ja, so, oder man muss ein bisschen üben. Wie kann man das machen? Wie kann ich beten für meine Freunde? Wie kriege ich Mut, Menschenfurcht, Abbau und so weiter? All diese Themen. Aber das können wir ja gemeinsam lernen. Dafür sind wir ja Gemeinde. Wir lernen gemeinsam, wie das ausschauen kann. Also erlebe Gott mit mir und nicht nur Menschen in unsere Aktivitäten einladen. Oder schau zu, wie ich mit Gott rede, könnte ein Komm und Sieh sein. Höre, wie ich bete. Wenn ich entweder für dich gleich bete oder wenn ich sonst im Gebet bin. Oder ich kann sagen, hey, ich nehme dich, ich schließe dich in mein Gebet ein. Das Zeugnis vorher, ich bin jetzt ein bisschen analytisch, das war ganz spannend, wie du das gesagt hast. Auch wenn im Moment nicht die Spontanheilung eingetreten ist, das, was auf der Beziehungsebene abging, all die Menschen, die gebetet haben, die Hände aufgelegt haben, diese Nähe, diese Verbundenheit zu spüren, die ist auch was wert. Die wirkt genauso. Der Heilige Geist ist da genauso mit drin. Und das dürfen wir nicht unterschätzen, gerade auch in Bezug mit unserem Freund, die Gott gar nicht kennen. Diese Zuneigung, ein Freund von mir hat gesagt, wow, der hatte auch Tränen in den Augen, als ich für ihn gebetet habe, dass du mich in dein Gebet einschließt. Diese Intimität, das ist nicht normal. Das ist außerordentlich. Das ist Zuwendung. Das ist komm und sieh. Komm und sieh, wer Jesus wirklich ist. Wer ist er wirklich? Lasst ihn uns erleben, lasst ihn uns erkennen, lasst ihn uns lesen. Und nicht nur, wer dieser religiöse Jesus ist, der so ein paar Zentimeter über dem Boden schwebt und der oberheilig ist und der immer mit leuchtenden Augen durch die Welt ging und der einfach jedem sagen konnte, folge mir nach. Und dann waren die baff und weg und sind Jesus nachgefolgt. Ich begleite dich auf einem Weg, auf deinem Weg ist komm und sieh. Sieh, wie ich meine Beziehung mit Gott lebe. Das ist eigentlich so die Zusammenfassung. Komm und sieh heißt, schau in mein Leben rein, wie ich mit Jesus unterwegs bin. Und das ist eigentlich das einfachste Prinzip, was wir von Jesus lernen können. Ganz zu Beginn seines Dienstes, er predigt nicht, er heilt nicht, er hat keine Events. Er sagt einfach, komm und sieh, lerne mich kennen und wie ich meine Beziehung zum Vater lebe. Und wenn wir das leben in unserem Alltag mit Menschen, die Gott nicht kennen, aber auch mit Menschen, die Gott schon kennen, komm und schau in meine Beziehung mit Gott rein, in mein Leben, dann wird Bewegung entstehen. Das ist das, was daraus dann entstanden ist. Ging noch ein paar Jährchen, ja, aber das war die Basis, die Jesus gelegt hat. Dieses Mindset, wir möchten in Beziehung treten mit Menschen, ich möchte Menschen kennenlernen. Jetzt kannst du manchmal sagen, und das möchte ich doch auch noch einbringen, ja, diese Jungs da, die waren ja alle schon vorbereitet. Die wollten ja alle den Messias. Die waren ja bei Johannes, die waren schon getauft von Johannes. Die haben ja den Messias erwartet. In meinem Umfeld erwartet niemand den Messias. Ja, da kann ich dir nur sagen, weißt du was, Menschen und Situationen sind vorbereitet. Gott ist immer am Wirken. Gott ist dran. Vielleicht sind sie nicht vorbereitet, morgen mit dir in die Kirche zu kommen oder sind vielleicht auch nicht vorbereitet, Gebet von dir zu empfangen. Sie sind vielleicht nicht vorbereitet, irgendwelche Aktivitäten zu besuchen, die hier in der Gemeinde angeboten werden. Aber du wirst spüren, welche Menschen hat Gott vorbereitet und für was hat er sie vorbereitet oder auch Situationen. Und das war für Jesus genau gleich. Der Vater hat diese Jungs für ihn vorbereitet. Und wisst ihr was? Selbst Jesus musste sich vorbereiten auf diese Zeit. Und da war einer vor ihm, der die ganze Bewegung schon vorbereitet hat. Und davor waren noch waren andere Leute und so weiter. Gott ist in der Geschichte immer am Wirken. Menschen und Situationen sind vorbereitet, darauf dürfen wir uns eigentlich verlassen und den Herrn fragen, Gott fragen, wo sind diese Menschen? Wie kann ich kommen und sie morgen, heute Nachmittag, wie auch immer in meinem Alltag, ganz normal, ganz natürlich, ohne Druck leben? Ich bete noch. Danke, Vater, dass wir hier gemeinsam sein dürfen und wir haben dich in verschiedenen Situationen kennengelernt und sind auch ganz unterschiedlich mit dir unterwegs. Aber ich danke dir, dass wir einfach schauen dürfen, wie hast du das Ganze gestartet? Mit einem einfachen Kommt und seht. Setzt euch an meinen Tisch, an mein Lagerfeuer. Lasst uns Zeit miteinander verbringen und schauen, wer dieser Messias, wer dieser Gott ist. Ich danke dir für dieses ganz banale Beispiel und bitte dich aber in dem gleichzeitig, dass du uns hilfst, zu lernen, was es heißt, das heute im Alltag praktisch leben zu können. Jeder auf seine Art, in seinen Worten, aber mit deinem Geist, Vater. Danke, dass du mit uns bist. Amen. Wir werden jetzt ins Abendmahl hineingehen und du wirst uns da hineinleiten, nehme ich mal an, ja. Kommt und seht, lasst uns das untereinander leben, lasst uns das mit unseren Freunden leben. Kommt und seht, was Gutes vorbereitet ist.